Das Thema vom vorigen Jahr soll zunächst fortgesetzt werden. Es geht um die Kraftfrage. Die Kraftfrage ist heute eine äußerst kritische Frage geworden. Die ganze Pfingst- und charismatische Bewegung lebt von der Behauptung, dass es nach der Wiedergeburt eine Erfahrung gibt, die nennt man die charismatische Erfahrung, und dass man in so einer Erfahrung Kraft bekommt. Diese Kraft kann eine Gnadengabe bedeuten oder Geistesgabe, wie man sie nennt. Es kann sich um eine Fähigkeit handeln, grundsätzlich für Gott zu leben, eine Ausrüstung mit Kraft, manchmal nennt man sie Taufe im Heiligen Geist. Aber die ganze Bewegung lebt von der Auffassung, dass es nach der Wiedergeburt so eine Erfahrung gäbe. Wenn Sie wissen, dass die Schrift eine solche Erfahrung nicht kennt, dann können Sie sich ausmalen, wie groß die Verführung auf diesem Gebiet in der Welt heute ist. Um in diesem Thema Klarheit zu haben, ist es wichtig, über besonders zwei Aspekte Bescheid zu wissen. Wenn wir von Kraft sprechen, dann ist es notwendig, auf der einen Seite zu wissen, was für einen Christen bereits vorhanden ist. Was ist bereits gegeben? Zweitens ist es wichtig zu wissen, was ist noch beizutragen? Was kann man tun, damit diese Kraft sich entfaltet? Das heißt, wir sind dankbar für was ist und wir werden aufgerufen, einiges beizutragen. Das vorige Jahr habe ich zum ersten etwas gesagt. Diese zwei Aspekte stehen in einer gewissen Spannung zueinander. Einmal geht es beim Thema Kraft um ein Haben. Wir haben Kraft. Auf der anderen Seite geht es darum, dass noch etwas zu tun ist. Denn wir haben eine bestimmte Beziehung zu Jesus Christus, zu unserem Gott, und da haben wir einige Verantwortungen auf diesem Gebiet. Wir sind Beschenkte und doch sind wir Aufgerufene, aufgerufen zu handeln. Die Schrift sagt mir, dass Gott in mir ist, aber er ist auch über mir. Das heißt, er ist meine Autorität und erwartet etwas von mir. Aber er ist auch in mir. Und es ist nicht so, dass er nur etwas von mir erwartet, sondern ich bin mit ihm selbst beschenkt worden. Wir haben also die zwei Seiten dieses Themas. Lassen Sie mich noch einmal kurz zusammenfassen, was wir das voriges Jahr an Thematik gestreift haben. Dort haben wir darüber gesprochen, was wir bereits in Jesus Christus haben, was zu diesem Thema Kraft gehört. Ich habe festgehalten aus der Heiligen Schrift, dass unsere Kraft in Gott liegt. Das wird schon im Alten Testament gesagt, dass Gott die Kraft Israels ist, die Stärke Israels. Und das wird im Neuen Testament dann fortgesetzt. Gott selbst ist die Kraft. Und dann heißt es zweitens, dass dieser Gott, der Kraft ist, im Gläubigen an Jesus Christus Wohnung aufgenommen hat. Das heißt also, dass der Gott, der Kraft ist, im Gläubigen zu Hause ist, in ihm wohnt. Das bedeutet allerhand. Das heißt, die Kraft ist nicht weit weg von uns, sodass man sich erst noch ausstrecken müsste danach, sondern der Gott, der Kraft ist, wohnt in mir. Und das Dritte, der Gott, der Kraft ist nicht nur in mir, sondern er ist tätig in mir. Es gibt eine Anzahl von Schriftstellen, die besagen, dass dieser Gott in mir am Werk ist. Das heißt, er sitzt nicht einfach da und erwartet, dass ich nun etwas tue, sondern er ist in meinem Leben am Werk. Dazwischen hatten wir einen längeren Exkurs gemacht über das Thema über die Frage nach einer zweiten Kraftstation im Leben eines Gläubigen. Diese Frage haben wir dort etwas ausführlicher besprochen. Nun kommen wir zum zweiten Aspekt. Was ist beizutragen, wenn ich wirklich stark sein will in der Praxis von Tag zu Tag und für die Aufgaben, die auf mich zukommen? Was gibt es an Beizutragendem? Es gibt Gegebenes und es gibt Beizutragendes. Es steht in Epheser 6, Vers 10 geschrieben, nicht nur seid stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke, sondern werdet stark, noch besser, werdet gekräftigt. Dort steht das Wort Dynamis in der Tätigkeitsform. Wir sollen gekräftigt werden. Gott erwartet von uns, dass wir etwas tun, damit wir stark sind, damit wir kraftvoll sind. Was ist das, was wir zu tun haben, damit die Kraft Gottes in uns sich entfalten kann? Ich habe eine längere Liste von Möglichkeiten und es würde sehr weit führen. Wir könnten vielleicht 2 Wochen an Konferenz haben, um das alles zu besprechen. Denn das Thema Kraft liegt Gott sehr am Herzen. Er will nicht, dass wir schwach sind. Und es ist nun nicht so, dass er uns einfach die Kraft in den Schoß legt, sondern wir haben schon etwas dazu beizutragen, damit wir wirklich stark im Herrn sind. Ich möchte nun eine Reihe von praktischen Hilfen geben, die aus der Heiligen Schrift kommen. Also erstens geht es um die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, die Beschäftigung mit dem Wort. Diese ist von größter Notwendigkeit, wenn ein Nachfolger Jesu Christi stark sein will. Schon im Alten Testament sagt der Psalmist David in Psalm 119, Vers 9, wie soll ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält nach deinem Wort oder wenn er sich nach deinem Wort ausrichtet? Junge Menschen sind stark. Aber gerade weil sie stark sind, sind sie manchmal sehr schwach. Weil an der Schwelle des Lebens die Triebe und die ganze Dynamik sehr stark ist und gleichzeitig wir aber ganz und gar Sünder sind, deshalb meldet sich die Sünde in dieser Stärke und somit kann ein starker junger Mensch wirklich schwach sein. Und da fragt David, wie kann nun ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann er obsiegen, wenn er sich nach deinem Wort ausrichtet und danach hält? Und in Vers 11 setzt er diesen Gedanken fort und sagt, dein Wort habe ich, und dort steht ein besonderes Wort, das bedeutet auflagern oder aufspeichern. Dein Wort habe ich gelagert oder aufgespeichert in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Moody, der Evangelist, soll einmal eine Widmung in die Bibel eines jungen Menschen geschrieben haben. Dieses Buch wird dich vor Sünde bewahren. Oder die Sünde wird dich vor diesem Buch bewahren. Eins von beiden wird geschehen. Die Bibel im Herzen kann mich vor Sünde bewahren. Ich kann in mir gleichsam eine Mauer gegenüber der Sünde aufbauen, beziehungsweise ein Schwert in mir haben, das mich stark macht gegenüber den Versuchungen der Sünde. Auf Gottes Wort dürfen wir nicht verzichten, wenn die Kraft Gottes bei uns zur Entfaltung kommen soll. In Römer 1 lesen wir in den Versen 16 und 17. Römer 1, 16 und 17. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Kraft Gottes zur Rettung einem jeden, der glaubt, dem Juden zuerst wie auch dem Griechischen. Denn, jetzt kommt die Begründung, die Gerechtigkeit Gottes wird darin enthüllt, aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, aus dem Glauben wird der Gerechte leben. Wenn das Evangelium Kraft Gottes ist zur Rettung, und wenn diese Rettung aus Glauben zum Glauben fortgesetzt wird, dann spricht Paulus hier nicht nur von einer Bekehrung. Denn nach der Heiligen Schrift ist Rettung nicht nur das, was ich erlebe im Moment meiner Bekehrung, sondern die Rettung setzt sich fort und vollendet sich dann in dem, was wir Vollendung nennen. Es gibt also eine Rettung in drei Stationen oder in drei Phasen. Und Paulus sagt, das Evangelium bleibt Kraft Gottes zur Rettung, während ich schon gerettet bin. Ich bin gerettet von dem Zorn Gottes, von der Strafe der Sünde, aber ich werde gerettet von der Kraft der Sünde und wachse in der Heiligung. Und dazu ist das Evangelium, das Wort Gottes, notwendig. Verzichte ich auf Gottes Wort von Tag zu Tag, dann soll ich nicht erwarten, dass ich einfach so blitzschnell durch eine Erfahrung auf eine höhere Stufe kommen kann, punkto Kraft. Das Wort Gottes ist der Weg, auf welchem Gott seine Kraft in mir entfaltet. Sein Reden richtet etwas aus, so wie es am Anfang der Fall war. Es werde Licht und es wurde Licht. Es komme hervor und es kam hervor. Ein Missionar, war es Samuel Hebig, besucht einen deutschen Offizier, meine ich, auf einem Missionsland, wo dieser deutsche Soldat sich aufhielt. Und er machte einen Besuch bei ihm und sagte, es werde Licht, und ging wieder. Und Sie können sich vorstellen, was der Offizier sich dachte. Was ist das für ein Mann? Und dann hat er ihn wieder besucht. Es werde Licht. Und es wurde Licht. Mit der Zeit ist das Licht des Evangeliums in ihm aufgegangen. Einige Male hat er vielleicht etwas mehr gesagt. Aber soviel ich weiß, hat er nicht viel mehr gesagt am Anfang. Hat ihm einfach diesen Dolch, diesen Pfeil ins Herz gejagt. Es werde Licht, das Wort Gottes. Ja, das hat es ausgerichtet. Dann haben wir eine weitere Stelle in Apostelgeschichte 20, Vers 32. Paulus ist sehr bemüht und besorgt um die Christen in Ephesus und Umgebung. Und er hat die Ältesten von dort rufen lassen. Und sie haben sich die Mühe gemacht, mit dem Boot herüberzukommen auf die Insel. Es war sehr schwierig, in Ephesus zu landen mit dem Schiff. Der Hafen war ziemlich stark versandet. Und jetzt gibt Paulus ihnen dort seine letzten Worte weiter. Und sagt in Vers 32, Apostelgeschichte 20, und nun übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, welches Kraft hat oder kräftig ist, euch aufzubauen und das Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Das Wort Gottes hat Kraft. Und wenn ich auf dieses Wort verzichte, dann verzichte ich auf Kraft. 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Kraft Gottes. Das Wort Gottes hat Kraft, uns weiterzubringen im Glaubensleben und im Kampf gegen die Sünde Sieg zu geben. Das Zweite, ich werde nicht immer sehr viel sagen über die Schriftstellen, die diese Wahrheiten zum Ausdruck bringen. Ich werde einige Hilfestellungen weitergeben. Bei so einer Zusammenkunft wie dieser, glaube ich, können wir einiges einerseits voraussetzen, andererseits aber auch erwarten, dass dann anschließend weitergearbeitet wird. Dies ist dann vielleicht als ein Stück Schulung zu betrachten oder Studium besser. Ich mag das Wort Schulung nicht sehr, aber wir wollen also lernen und aufnehmen. Machen Sie es wie die Kühe mit denen ich aufgewachsen bin in Kanada, die haben dann zunächst einmal ganz tüchtig geschluckt, einfach mit ihrer großen Zunge und mit dem Mund Gras abgerissen und dann verstaut gleich, ja, nicht lange gekaut. Und dann hinterher, wenn man sie gesucht hat, dann haben sie sich versteckt im Wald irgendwo. Und dann hat man sie angetroffen und ganz gemütlich haben sie sich diese kleinen Bällchen von Gras aus dem Magen wieder zurückgeholt und dann haben sie gekaut. Ja. Jetzt verstauen sie schnell und holen sich einen Vorrat und später können sie vielleicht nachkauen. Das zweite ist das Gebet. Wer nicht betet, wird schwach sein. Wir brauchen die Nähe des starken Gottes, wenn wir stark sein wollen. Jesaja 40, Vers 31. Die, die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie machen weiter und ermüden nicht. Übrigens, an der einen und anderen Stelle kann ich Ihnen vielleicht eine Hilfe geben, was die Übersetzung betrifft. Hier heißt es vielleicht in einigen Übersetzungen, sie gehen oder wandeln, aber das Wort bedeutet einfach, sie machen weiter. Manchmal können wir nicht hochfliegen, so viel Kraft haben wir vielleicht nicht. Oder es ist auch nicht unsere Aufgabe, je nachdem. Manchmal sind wir nicht imstande zu laufen. Und vielleicht ist es auch gar nicht unsere Aufgabe. Aber sehr oft finden wir es schwer, einfach weiterzumachen. Ich habe gefunden, wenn ich am Boden bin und ich es wage, den Herrn anzusprechen und ihn anzurufen und mir Zeit zu nehmen zum Gebet, dann kommt die Kraft wieder, der Mut, der Herr richtet einen wieder auf. Gott ist die Kraft. Aber wenn er in mir wohnt, und wenn ich in ihm wohne und er vor mir und bei mir ist, dann erwartet er, dass ich mit ihm spreche. Das Gespräch mit Gott, beziehungsweise das Gebet zu Gott, besser, nicht Gespräch, aber das Reden zu Gott, hat es, ist eine Einrichtung Gottes, ist ein Geheimnis manchmal. Wir wissen nicht, warum und wie das Gebet wird, warum Gott das so geschaffen, gemacht hat. Er könnte es auch anders tun, aber er hat es einfach so eingerichtet, dass wir zu beten haben. Und dann gefällt es ihm, uns wieder zu stärken. Römer Kapitel 8, Verse 26 und 27. Aber ebenso hilft der Geist auch bei unserer Schwachheit, bei unseren Schwachheiten mit. Denn um was wir beten sollten, nachdem das erforderlich wäre, wissen wir nicht. Der Geist selbst jedoch verwendet sich für uns in ungesprochenen Seufzen. Hierzu sollte man vielleicht etwas sagen. Diese zwei Verse sind etwas schwer zu verstehen. Ebenso hilft der Geist auch bei unseren Schwachheiten mit. Viele Leute sagen heute, der Geist gibt Kraft. Wenn ich den Geist habe, beziehungsweise wenn ich die Ausrüstung mit Kraft habe, dann bin ich stark und dann kräftigt er mich. Und wenn Christen schwach sind, dann sollten sie zum Heiligen Geist greifen, als gleichsam ein Mittel oder irgendwie eine Spritze, wodurch man stark wird. Und jetzt fällt mir auf, wie Paulus vorgeht, wenn ein Christ schwach ist. Und jeder Christ ist schwach. Warum? Weil jeder Christ noch nicht ganz wiedergeboren ist. Manchmal sagt man heute, das Evangelium sei für den ganzen Menschen. Das will man heute sehr betonen, weil das Interesse für das Äußerliche, das Irdische, die irdische Not von Menschen sehr stark zugenommen hat. Und jetzt meint man, sollten wir mehr tun für das irdische Wohl von der Armen. Und dann werden sehr viele Aussagen gemacht, die eigentlich von der Schrift her falsch sind. Zum Beispiel, wenn wir uns der Gefangenen und Armen annehmen, dann nehmen wir uns der Brüder von Jesus Christus an. Wissen Sie, worauf das ausläuft? Das läuft darauf aus, dass es einen weiteren Weg gibt, nebst dem Glauben an Jesus Christus in den Himmel zu kommen. Denn das Resultat, das dort angegeben ist von Jesus Christus, ist, der sich des Gefangenen bzw. des Nackten und so weiter, des Hungrigen annimmt, der geht ein in die himmlische Freude. Das ist die Belohnung dafür. Wenn ich jetzt also in den Himmel kommen will, brauche ich nur den Armen zu helfen. Das ist nicht der Weg der Heiligen Schrift. Und die Armen sind nicht von vornherein die Brüder von Jesus Christus. Wenn sie nicht Christus als ihren Herrn oder Erlöser haben, dann sind sie seine Feinde. Es tut uns leid, dass sie arm sind. Aber das macht sie nicht besser. Das macht sie noch nicht zu Geretteten, beziehungsweise so schnell zu Kandidaten des Heils. Menschen müssen Jesus Christus annehmen, wenn sie gerettet werden wollen. Es hilft nicht, arm zu werden. Die Brüder und Schwestern von Jesus Christus sind die, die seinen Willen tun, sagt er in Markus. Wer den Willen Gottes tut, den Willen meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder, der ist meine Schwester. Und wer bis zu Matthäus 25 gekommen ist, der hätte dieses bereits schon hinter sich beim Lesen der Evangelien. Er müsste das eigentlich schon wissen. Das heißt, wir müssen nicht ein neues Evangelium aufbauen. Die Armen sind die armen Gläubigen. Und die von Ihnen, die vielleicht etwas Näheres wissen über Verfolgungssituationen, die wissen, wie schwierig es ist, für Christen, die nicht bedroht sind, sich zu identifizieren mit Bedrohten. Sie könnten nämlich auch gleich drankommen. Es ist also schwierig, verfolgten Christen Obdach zu gewähren. Und Jesus sagt, wenn du wirklich mein Nachfolger bist, dann bist du bereit, alles zu verlassen und alles zu verlieren. Wenn ein anderer meiner Kinder bereit ist, verfolgt zu werden, und du stehst nicht zu ihm und bist nicht bereit, dann ist dein Christsein in Frage gestellt. Wenn du wirklich Christ bist, dann bist du so wie der bereit, arm zu werden, ins Gefängnis zu gehen und so weiter. Steh zu ihm. Bruderschaft ist notwendig als Zeugnis des Christseins. Aber wir kommen zurück zu Römer 8. In Römer 8 bespricht Paulus zwei Probleme. Im ersten Teil, in den Versen 1 bis 16, bespricht er das Problem der Sünde. Und er zeigt uns, wie wir siegen können. Da sind wir oft schwach, das stimmt. Aber im zweiten Teil, ab Vers 17, spricht er nicht von der moralischen Schwachheit, das heißt in Bezug auf die Sünde, sondern er spricht von der natürlichen Schwachheit. Und deshalb habe ich gesagt, jeder von uns ist schwach, weil keiner von uns an dieser Stelle schon vom Heil erfasst ist. Sie und ich sind nur innerlich vom Heil erfasst und das Evangelium ist heute nur für den inneren Menschen. Und wo immer wir hinkommen in dieser Welt, predigen wir das Evangelium und erwarten nicht, dass der Leib wiedergeboren wird. Wir erwarten nur, dass der innere Mensch wiedergeboren wird. Und das ist der eigentliche Mensch. Ja. Er kommt zum Glauben und wird neu geboren. Aber sein Leib bleibt der alte Leib. Deshalb wird er älter und stirbt. Kann auch krank werden. Er hat keine Verheißung. Keine. Er steht immer noch unter dem Fluch. Er seufzt, sagt Paulus. Trotz dessen, dass wir den Heiligen Geist haben, die Erstlingsgabe, trotz dessen sind wir schwach. Und nun leiden wir unter dieser Schwachheit. Wir bekommen manchmal nicht genug Schlaf, wenn wir evangelisieren. Und wenn man viel reist in verschiedenen Ländern, bekommt man nicht immer die richtige Kost. Und es kann auch nicht die richtige Temperatur sein. Vielleicht 40 unter Null und vielleicht 40 über Null. Es kann also ganz gegen den Strich gehen. Und unser Leib kommt da nicht immer mit. Wir haben da zu leiden. Wir seufzen darunter. Was ist jetzt die Lösung? Paulus gibt zu, dass der innere Mensch darunter leiden kann, wenn der äußere Mensch leidet. Deshalb, das erzählt er im 2. Korinther 4, deshalb muss der Innere auch erneuert werden, weil er ja so verflochten ist mit dem Äußeren und manchmal mit in Leidenschaft gezogen wird. Trotz dessen, dass wir den Heiligen Geist haben, geschieht das. Und wie werden wir jetzt stark? Wie werden wir innerlich erneuert? Durch eine Krisiserfahrung, wo wir voll des Heiligen Geistes werden, dann sind wir wieder fit? Ja, wir können Gottes Wort lesen, wir können beten, aber interessant ist, dass Paulus vom Gebet überhaupt spricht, wenn er vom Heiligen Geist spricht. Der Heilige Geist ist die Kraft, aber wie hilft der Heilige Geist mir? Nicht notwendigerweise so, dass er selbst mir gleichsam eine geistliche Spritze gibt, sondern er nimmt mich mit und sagt, da ist die Kraft. Das ist sehr wichtig in unserer heutigen Zeit. Wir erwarten manchmal direkt durch den Heiligen Geist jetzt diese große Kraftpumpe in uns, nicht wahr? Und Paulus sagt, der Heilige Geist führt mich zum Vater und zum Sohn. Ich muss einmal mit meiner ganzen Schwachheit zu Gott kommen und ihm sagen, Herr, ich bin kaputt. Ich kann nicht. Der Heilige Geist führt mich zu einem Eingeständnis meiner Schwachheit. Und er führt mich zu der Quelle der Kraft gleichsam. Er zeigt mir, wo ich wirklich stark werden kann. Der Heilige Geist führt ins Gebet. Und was tut er dann? Dann tut er einiges. Erstens, Paulus sagt, wir wissen nicht, was wir beten sollten. Und dann hilft uns der Heilige Geist und kann uns Worte geben, beziehungsweise uns helfen, Worte zu finden, mit welchen wir uns ausdrücken können. Es kann dann auch stolpernd gehen, aber er hat uns geholfen. Und er will uns weiterhelfen. Zweitens, Paulus sagt, wir wissen auch nicht, wie wir beten sollten. Manchmal wissen wir, worüber wir beten sollten, aber wir wissen nicht, wie wir es formulieren sollen oder wie wir es machen sollten. Und auch da kann der Heilige Geist uns helfen. Und manchmal ist die Not so groß, dass ich überhaupt nicht imstande bin zu sprechen. Und da sagt Paulus, dass der Heilige Geist im Seufzen mir hilft. Und jetzt aufpassen, nicht der Heilige Geist seufzt. Der hat keine Notwendigkeit dazu. Das Seufzen, macht Paulus im Zusammenhang klar, in diesem ganzen Text klar, ist das Seufzen des Gotteskindes, nicht des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist nicht schwach. Der seufzt überhaupt nicht. Aber ich seufze und der Heilige Geist ist in mir. Und während ich seufze, gleichsam gen Himmel seufze, denn meine ganze Einstellung, die Haltung meines inneren Menschen ist auf Gott zugewandt. Ich bin doch sein Kind. Und ich möchte beten, aber ich kann nicht. Die Not ist zu groß. Die Schmerzen vielleicht zu groß. Aber der Heilige Geist wohnt in mir. Und er gibt meinem ganzen inneren Menschen eine Tendenz, eine Richtung. Und während ich seufze, ist er in mir, in meinen Seufzen. Und er ist in mir Gott und Gott entspricht Gott. Es heißt in Vers 27, nach Gott, ganz kurz im Grundtext. Das heißt Gott entsprechend. Das heißt, der Geist, der in mir ist, entspricht Gott in den Vorhaben Gottes mit mir und in mir. Mit anderen Worten, der Heilige Geist versucht mich einzustimmen auf Gott, mich in Harmonie zu Gott zu bringen, mir zu helfen, Ja zu sagen zu Gott in meiner Not. Und dann deutet er dieses Seufzen als ein Gebet. Er weiß, was ich will, er weiß, was ich meine, er weiß um meine Liebe zu Gott, er weiß um meine Prüfung, Er weiß, was auf dem Spiel ist und so weiter. Und mein Seufzen wird mit Hilfe des Geistes ein Gebet. Nicht mit unaussprechlichen Worten, denn sie wären aussprechbar, aber sie werden nicht immer ausgesprochen.